Ja, liebe Geschwister, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Und ich bringe euch Grüße mit von meiner Gemeinde aus Osnabrück. Ich komme ja auch aus Sachsen, und zwar ursprünglich aus Bernstadt und dann aus Dresden. Und seit Jahren versorgt mich der Bastel mit E-Mails, dass ich auf Laufenden bleibe, was in Sachsen und der Welt läuft. Das ist sehr schön. Und dass ihr hier so viele seid, obwohl ihr heute nur wenige seid, das finde ich auch ganz toll. Ja. Also ihr habt den Predigtext schon gehört. Ich will ihn uns jetzt mal vorlesen. Der steht im Johannesevangelium, Kapitel 8. Kapitel 7 und Kapitel 8, da geht es um das Laubhüttenfest, was Jesus besucht. Und er hat da von Anfang an Diskussionen, Gespräche, immer natürlich diese Auseinandersetzung mit den Juden, also mit dieser elitären, religiösen Oberschicht. Und ich lese uns jetzt Kapitel 8 von Vers 31 bis 47 vor. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Also Jesus hat diese Diskussion schon die ganze Zeit auf dem Laubhüttenfest, aber er legt ziemlich gut dar, wer er ist, woher er gekommen ist. Und dann steht dort ein Vers vorher, bevor ich angefangen habe zu lesen: Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Also, der Funke ist endlich übergesprungen, ja? Das müsste jetzt eigentlich eine gute Botschaft für Jesus sein. Ja, so viele Gegner, so viele Diskussionen. Jetzt endlich gibt es hier eine Gruppe, die an ihn glauben. Aber an den Worten, die Jesus nun an sie richtet, wird deutlich, dass ihr Glaube irgendwie wankelmütig, oberflächlich, vielleicht sogar falsch war. Ja, Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Also Jesus erklärt ihnen, wie sieht denn jetzt echter Glaube aus? Echter Glaube bedeutet, dass ihr in meinen Worten bleibt. Das heißt, beständig Jesu Worte zu hören und zu studieren und dann mehr verstehen. Aber vor allen Dingen heißt dieses in meinen Worten bleiben, gehorsam sein, ja, die Worte tun. Also was Jesus so deutlich macht, ist, ihr wollt an mich glauben, wir könnten sagen, berechnet die Kosten der Nachfolge. Ja, in meiner Gemeinde, da kommen auch immer Gäste, die sind eine Weile da, aber bevor sie Gemeindemitglieder werden, dann gibt es bei uns so einen Aufnahmekurs oder ich mache so einen Glaubensgrundkurs. Nicht, dass ich denen den Glauben abspreche, aber ich möchte, dass die wirklich wissen, woran sie sind hier in unserer Gemeinde. Ja, was ist das Evangelium, was ist das Gesetz, was ist unsere Gemeindeordnung und so weiter. Und so ist das ein bisschen hier. Jesus sagt, Glaube ist nicht gleich Glaube. Ihr müsst schon in meinen Worten bleiben. Wer in meinen Worten bleibt, und jetzt sagt Jesus, der ist, nicht der wird, sodass man sich das erarbeiten könnte, sondern der sagt, der ist ein wahrhaftiger Jünger. Und für diese wahrhaftigen Jünger hat Jesus jetzt zwei Verheißungen parat. Wahrheit und Frieden. Nein, Freiheit, Freiheit. Frieden ist auch schön, hat er auch. Aber jetzt hier an der Stelle Wahrheit und Freiheit. Mein erster Punkt lautet heute Morgen, durch die Wahrheit ein freies Kind Gottes werden. Durch die Wahrheit ein freies Kind Gottes werden. Wahrheit. Der Bruder Benjamin hieß er, ja, hat es ja schon gesagt. Das ist so eine Sache heutzutage, Wahrheit. Ja. Und ich erspare euch heute mal, was die Welt darüber zu sagen hat, von Wahrheit ist nur das, was bewiesen werden kann, bis es gibt nur eine Wahrheit, dass es keine Wahrheit gibt, haben wir ja alles, ja, keine Frage. Martin Luther hat gesagt, die Welt will betrügen und betrogen werden. Darum hat die Welt mit der Wahrheit nichts zu schaffen. Passt nicht zusammen. Christen wissen, die Bibel ist die Wahrheit, weil die Bibel Gottes Wort ist. Aber warum ist das, was Gott spricht, Wahrheit? Die Bibel sagt, weil Gott selbst Wahrheit ist. Gott ist der, der er ist. Und daher auch sein Name, ich bin der, ich bin, Yahweh, ich bin Wahrheit. Ja? Gott ist also kein Schein, dass wir irgendwie sagen könnten, ist es wirklich so, Gott ist kein Schein, sondern wir könnten es philosophisch ausdrücken, Gott ist das Sein an sich, er ist Wahrheit. So, ihr wisst das hier wahrscheinlich, in Sachsen ist das noch so ziemlich klar, 1 plus 1 ist 2, sage ich euch nichts Neues. Der Himmel ist blau, ja, heute hat es auch weitestgehend geklappt. Aber warum ist denn das so? Könnte ja auch 3 sein, oder der Himmel könnte grün sein, der wirkt nur so, als ob er blau ist. In Wahrheit ist er gar nicht blau. Warum ist das so? Wir können sagen, das ist wirklich so, weil Gott alles gemacht hat, weil die Welt, die von Gott der Wahrheit ist, gemacht wurde, eben auch kein Schein ist, sondern Schöpfung. Es ist so, Gott hat es so gemacht. Und diese Schöpfung ist voller Ordnung. Sie funktioniert nach Gesetzen. Wir können uns darauf verlassen. Ich weiß, die Wissenschaft sagt heute, wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Sonne morgen früh wieder aufgeht. Aber weil sie das die letzten Jahre und Millionen, ihr wisst ja, immer schon gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie morgen wieder aufgehen wird. Aber wir können es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, ist kein Gesetz. Also soweit ist die Wissenschaft heute, ja. Aber wir wissen das, diese Schöpfung hat eine Ordnung, sie funktioniert nach Gesetzen, auf die können wir uns verlassen. Warum? Weil Gott der treue, unveränderliche Gott ist, der sie gemacht hat. Und wenn jetzt jemand übers Wasser läuft, dann heißt das nicht, dass es keine Ordnung gibt, sondern heißt das, der diese Naturgesetze, diese Ordnung außer Kraft setzen kann, kann nur der sein, der die Ordnung gemacht hat. Also es zeigt, dass Jesus der Schöpfer ist, ja, der Schöpfer in Person, die Wahrheit in Person. Jesus spricht zu uns, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit in Person. Oder Johannes 1, Vers 14, so geht das Evangelium ja los. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So, jetzt kannst du diese wunderbaren Wahrheiten alle für wahr halten. Auch, dass Jesus übers Wasser gegangen ist. Du kannst sogar es für wahr halten, dass Jesus auferstanden ist. Für richtig, für real. Es ist wirklich so passiert. Und keine Frage, es gibt gute Gründe dafür. Wir finden die guten Gründe dafür, dass das wahr ist, meistens im Wort Gottes. Aber das ist nicht das, wovon Jesus hier redet. Er verheißt denen, die wahrhaft seine Jünger sein werden oder sind, dass sie Wahrheit erkennen. Und dieses Wort erkennen bedeutet mehr, als dass ich einer Sache nur vom Kopf her zustimme, weil ich sie kenne. Ja? Also, um es an einem Beispiel deutlich zu machen. Ich bin mal ein bisschen durch Afrika gereist. Und wenn man nach Marokko kommt, da gibt es so wunderbare Märkte. Jede Stadt ist immer eigentlich ein riesiger Markt und dort gab es Oliven. Und in Marokko isst man Oliven nicht so wie wir, so aus einem kleinen Schraubgläschen. Ja, so bitter, eklig will man nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Oliven mögt. Wer mag alles Oliven? Nur wenige, das passt jetzt gut. Also mir ging es genauso. Ja, Oliven so nach der Wende, so Schraubglas auf und kosten und was soll das? Ja, brauche ich nicht. Und in Marokko gibt es aber Oliven in ganzen Fässern. Da stehen fassweise stehen dort Oliven. Und wir kamen von der Wüste, wir hatten wochenlang nur weißen Reis gegessen und so. Und jetzt diese Märkte. Und dann haben wir beutelweise, händeweise Oliven gekauft und gegessen. Und die waren so mild, die waren so lecker. Das war so, ich habe das erste Mal verstanden, aha, deshalb Olivenbäume. Es ist so gut, deshalb kommt es in der Bibel ständig vor. So, ich könnte euch jetzt noch eine Weile mehr vorschwärmen, wie toll die Oliven sind, dass ihr mir wahrscheinlich irgendwann glauben würdet. Auch die, die keine Oliven mögen. Ich glaube, die Oliven in Marokko, die schmecken gut. Ihr werdet davon überzeugt. Ich würde euch überzeugen. Ich kann Sachen gut verkaufen, dann werdet ihr überzeugt davon. Aber von dieser Wahrheit wirklich ergriffen werdet ihr erst, wenn ihr nach Marokko geht und diese Oliven kauft und esst. Also hoffentlich, ich hoffe, ich habe euch jetzt nichts Falsches erzählt. Geht hin, esst diese Oliven und dann werdet ihr merken, wow, die ganze Reise nach Marokko hat sich gelohnt, falls ihr euch morgen auf den Weg machen wollt. Das heißt, das ist der Unterschied, eine Sache überzeugt sein und wirklich ergriffen sein. Es ist ein Unterschied, ob du von einer Sache rational überzeugt bist oder ob du auch dieses Gefühl der Ergriffenheit spürst. Und nicht, um, dass ihr mich jetzt falsch versteht, als ob es mir nur um das Gefühl geht, nur um das Erleben, Hauptsache man spürt was. Das ist es nicht. Die Wahrheit über Jesus, die Lehre von Jesus ist natürlich grundlegend. Gott selbst, sein Wesen, seine Herrlichkeit, sein Sein ist die Grundlage. Aber nur, wenn wir mit dem Heiligen Geist verbunden sind, mit Jesus durch den Heiligen Geist verbunden sind, dann sind wir von dieser Wahrheit wirklich ergriffen. Wir machen das ja am Abendmahl. Heute werden wir das Abendmahl feiern. Ne? Die Grundlage ist das Wort, das, was Jesus getan hat. Aber wir wollen es dann trotzdem schmecken und spüren. Beides ist wichtig. Jesus hat das in verschiedenen Bildern bisher ausgedrückt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das hat er über den Heiligen Geist gesagt. Das ist also etwas, was da in euch passiert. Ja? Oder ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. In ihm ist das Licht. Also wenn der Heilige Geist in uns wirkt und er wirkt in uns durch das Wort, er gibt in uns die Fähigkeit, dass wir die Herrlichkeit Jesu im Wort erkennen können. Also es ist nicht so jetzt, dass wir ein besonderes Gefühl haben, sondern er lässt uns die Herrlichkeit von Jesus im Wort erkennen. Dann macht er, dass es sozusagen diese Herrlichkeit Gottes wirklich spürbar wird. Wir sind davon ergriffen. Gott muss uns durch den Heiligen Geist das Gefühl der Herrlichkeit Gottes im Herzen geben. Aber auch das gehört dazu. Der Heilige Geist muss uns empfinden lassen, wie schrecklich Sünde ist. Die meisten Menschen sind ja davon überzeugt, dass Egoismus blöd ist. Ja, wir wollen keine Egoisten sein, wir wollen gute Menschen sein. Aber kaum einer empfindet Ekel vor der Sünde des Egoismus. Also bloße Überzeugung verändert dein Leben kaum oder gar nicht. Du kannst also vom Richtigen absolut überzeugt sein und dennoch das Falsche tun. Du kannst genau wissen, was Sünde ist, und du kannst sogar wissen, was das Richtige ist, aber du machst das Richtige nicht, du tust dann doch die Sünde. Ein Säufer, ein Alkoholabhängiger, der kann absolut davon überzeugt sein, dass Alkohol sein Untergang ist, und trotzdem weiter trinken. Die Juden waren total vom Gesetz überzeugt. Zum Beispiel von dem Gesetz, du sollst nicht töten. Das war für die Juden klar, das geht gar nicht. Ich bin absolut davon überzeugt. Und dennoch haben sie Jesus getötet. Die Wahrheit in der Theorie kennen reicht nicht aus. Denn das Wissen allein holt dich nicht aus der Gefangenschaft unter der Sünde heraus. Also es reicht nicht aus, dass wir mehr Bildung haben, mehr Wissen haben, weil wir gebunden sind in Sünde. An einer Stelle steht in der Bibel, die Dämonen glauben auch und die wissen wahrscheinlich noch mehr über Gott als wir, aber sie zittern. Also du musst von der Wahrheit ergriffen sein. Jesus in der Theorie kennen reicht nicht aus. Du musst von ihm ergriffen sein. Du musst mit ihm verbunden sein. Wenn du aber mit ihm verbunden bist, wenn du von der Wahrheit ergriffen bist, dann wirst du, so sagt es Jesus, frei werden. Frei von was? Gemeint ist wiederum nicht das, was die Welt sich unter Freiheit vorstellt. Was stellt sich die Welt unter Freiheit vor? Keine Einschränkung und keine Abhängigkeit mehr. Diese Freiheit, ne, ich kann machen, was ich will, das ist frei, die gibt es gar nicht. Diese Freiheit ist eine Lüge, mit der Teufel dich umso mehr versklaven will. Ist ideal, oder? Mit der Lüge, du kannst machen, was du willst, sei frei, kannst du den Menschen umso mehr versklaven. Das ist teuflisch, ja? Je weniger Grenzen und Einschränkungen ich habe, desto freier bin ich. Aber das funktioniert eben nicht. Nehmen wir mal an, du fängst jetzt an, deine Freiheit zu nutzen. Du kannst es ja machen, also ihr Erwachsenen, ihr Kinder nicht, ihr Erwachsenen, ihr könnt so viel Süßigkeiten essen, wie ihr wollt. Fangt heute Abend an. Haut euch alles rein, was ihr wollt. Ihr seid doch frei. Und teuer ist es nicht. Irgendwann werdet ihr so dick sein und vielleicht auch nicht mehr so appetitlich aussehen, dass ihr viele Freiheiten nicht mehr habt. Zum Beispiel Treppensteigen oder so. Also durch das Ausleben einer, ich sag mal, kleinen Freiheit raubst du dir die anderen vielleicht viel größeren Freiheiten. Ein normaler Mensch weiß das. Deshalb nimmt er sich in die Zucht. Freiheit ist eben nicht die Abwesenheit von Einschränkungen, sondern das Finden der richtigen, freimachenden Einschränkungen. Ja, also ihr könnt zum Beispiel mit einem Hubschrauber losfliegen, ja, und dann ist der ganze Stau heute vom Sachsenring euch völlig egal, weil ihr fliegt mit einem Hubschrauber nach Hause. Das ist Freiheit. Ja, da ist der Hauskreisgottesdienst hier kein Thema mehr, 5 Minuten bin ich da. Freiheit. Aber ihr könnt so sehr diese Freiheit genießen im Hubschrauber, dass ihr sagt, jetzt will ich ganz frei sein und aus dem Hubschrauber rausspringen. Und dann wird euch etwas auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Und so ist das mit der Sünde. Ich kann frei sein, ich kann machen, was ich will. Die Sünde bringt euch auf den Boden der Tatsachen, die bringt euch nach unten. Erst recht, wenn es um Liebe geht. Wie will man lieben, ohne den anderen oder für den anderen eigene Freiheiten zu opfern? Ein Partner, der mich so annimmt, wie ich bin und garantiert nie verlangt, mich zu ändern oder irgendwelche Wünsche und Interessen oder Träume zu opfern. Dieser Partner, falls ihn jemand noch hier noch suchen sollte, ist fern jeder Realität. Der postmoderne Freiheitsmythos ist gegen Mitmenschlichkeit und Mitgefühl gerichtet. Das, was ja heute immer so rumposaunt wird. Seid doch gute Menschen, seid doch mitmenschlich. Ist genau dagegen gerichtet. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Freiheit gibt. Aber wahre Freiheit bedeutet, Gott zu gehören. Es bedeutet, von der Wahrheit selbst ergriffen zu sein. Und wenn du die Wahrheit erkannt hast, das heißt, von der Herrlichkeit und Liebe und Gnade Gottes in Christus ergriffen wurdest, dann wirst du frei sein von Angst, von Unsicherheit. Dann wirst du frei von Sünde sein. Das, was in dir drin ist, was du getan hast, was du nicht mehr losbekommst. Er macht dich frei davon. Er macht dich frei, anderen zu vergeben, zu lieben. Er macht dich frei dazu, sogar für andere Opfer zu bringen. Und das ist die Freiheit, die Jesus denen verheißt, die in seinem Wort bleiben, die wahrhaft seine Jünger sind. Wahrheit und Freiheit in Christus. Und hier steht, diese Wahrheit, Freiheit, ja, die Gnade selbst in Person vor ihnen. Sie reden ja dort mit ihm auf dem Laubhüttenfest. Da steht sie. Wie hätten die Juden reagieren können? Vielleicht so. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Ergriffenheit. Aber was passiert hier? Vers 33, sie antworten ihm: Wir sind Abrahams Same. Was willst du uns, ja? Wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Du willst behaupten, dass wir die Freiheit noch nicht erkannt haben, die Wahrheit noch nicht erkannt haben und deshalb auch nicht frei sind? Okay, der Bruder Benjamin hat es ja schon gesagt, also entweder totaler Realitätsverlust, ja, denn es gab ja kaum ein Volk in der Welt, was so oft geknechtet war wie die Juden. Ja? Also entweder totaler Realitätsverlust. Aber ich denke, das war es nicht. Ich denke, wahrscheinlicher ist, obwohl heute dieser Realitätsverlust oft da ist, das ist absolut klar, aber damals, glaube ich, war es wahrscheinlicher, dass die Juden gesagt haben, trotz unserer ständigen Knechtschaft, äußerlich, sind wir frei, weil wir Abrahams Kinder sind. Denn als Abrahams Kinder gehören wir zu Gottes Volk und die zu Gott gehören, sind frei. Gott ist unser Vater, Vers 41. Quasi, wir sind die Gewinner der Herzen, egal wer uns gerade beherrscht. Wir kennen den einzig wahren Gott. Nun, an sich lagen sie ja vollkommen richtig, oder? Genau das ist es. Wer zu Gott gehört, ist frei, habe ich ja gerade gesagt. Theorie 1. Praxis 6. Minus. Denn sie gehörten gar nicht zu Gott. Im Gegenteil, sie waren Sklaven der Sünde. Vers 34 sagt Jesus ganz klar, jeder, der sündigt, in Klammern, auch wenn es ihm gar nicht so schlimm erscheint, ist ein Knecht, ein Sklave der Sünde. Er muss ihr dienen. Er muss ihr dienen. Tatsächlich, nicht die Knechtschaft unter Cäsar oder Nebukadnezar oder Pharao oder unter wem auch immer war das Problem, sondern die Knechtschaft unter der Sünde, unter der Selbstbezogenheit. Und darum geht es im Christentum um viel mehr als um soziale Gerechtigkeit. Dass wir endlich Freiheit haben, ja. Befreit die Menschen durch Umverteilung, durch Bildung, durch medizinische Versorgung. Jetzt befreien wir sie durch Friedensmission und so weiter. Das ist, egal wie man es macht, zu kurz gegriffen. das wird den Menschen nie wirklich befreien. Nur wenn, Vers 36, euch der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Nur wenn Christus, der am Kreuz für deine Schuld gestorben ist, dir die Schuld vergibst, dann bist du frei. Dann bist du nämlich ein Kind Gottes. Aber diesen wahren Sohn Gottes lehnten sie ab. Okay, aber haben wir nicht am Anfang gelesen, dass sie ihn glaubten? Sie waren überzeugt, dass Jesus die Wahrheit sagte. Aber nun sprach er gegen andere Überzeugungen, die sie eben auch hatten. Das war das Problem. Jesus wird so lange akzeptiert, solange er nicht ihre religiösen Überzeugungen, ihr Selbstbild in Frage stellt. Wir kennen das vielleicht aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Da lernen wir jemanden kennen, wir merken, wir sind irgendwie, haben wir dieselben Überzeugungen. Wir finden den nett. Mit denen kann man reden. Der hat vernünftige Ansichten. Aber irgendwann merken wir dann, vielleicht beim übernächsten Treffen, oh, der hat aber auch noch Ansichten in mir wichtigen Sachen, die sind ganz und gar nicht so, wie ich das sehe. Dann sinkt unser Verlangen, mit der Person vielleicht näher bekannt zu werden. Wir merken, das ist dann doch nicht so das, was ich will. Weil er in wichtigen Sachen, die mir wichtig sind, eine andere Meinung hat. So ist es eben leider. Und so war es eben auch hier bei Jesus. Hier war keine Bereitschaft da, in Jesu Worten zu bleiben. Im Gegenteil, hier schlägt die Stimmung wieder um, und zwar gegen Jesus. Jesus sagt, ich weiß, dass ihr nach eurer leiblichen Abstammung Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten. Denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Also wo das Herz von Selbstsucht erfüllt ist, da ist kein Platz für das Wort Gottes. So ist es. Die Diskussion geht dann noch weiter. Ich kann jetzt nicht auf jeden Vers eingehen. Am Ende haut Jesus dann einen raus. Dagegen sind, ihr ladet ja hier immer mal krasse Prediger ein bei euch, aber ich sag mal, selbst die krassesten Sprüche von Olaf Latzel sind dagegen absolute Komplimente, was Jesus jetzt raushaut. Ihr habt den Teufel zum Vater. Also geht's noch krasser. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr. Der war ein, geht noch krasser, Menschenmörder von Anfang an, steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Also der erste Punkt heute war, durch Wahrheit ein freies Kind Gottes werden. Und ein zweiter Punkt lautet, ohne Wahrheit ein versklavtes Kind des Teufels bleiben. Also es ist eine Sache, ob man jetzt sagt, ihr kennt Gott nicht. Das hat Jesus ja auch schon gemacht. Ihr kennt Gott nicht. Das kann man noch machen. Oder aber man sagt, ihr seid Kinder des Teufels. So geht ihr nicht in die evangelistischen Gespräche rein, ja? Mit Moslems oder mit Ungläubigen, das machen wir nicht. Ja? Wir sagen nur, ihr kennt Gott nicht. Also was Jesus hier macht, das ist ganz klar Volksverhetzung. Oder Wahnsinn. Oder beides. Ja? Oder es ist wahr. Und wisst ihr was, wenn Jesus immer voller Barmherzigkeit ist und freundlich und liebevoll, selbst im Umgang mit den krassesten Sündern, mit den schlimmsten Sündern, ist er barmherzig und liebevoll. Wenn Jesus so harte Worte spricht, dann sollten wir die ernst nehmen. Dann können wir nicht sagen, ja, hier hat er mal über die Stränge geschlagen. Dann sollten wir seine Worte nicht abtun. Sondern erkennen, hier geht es um eine ganz schwierige Sache. Wir sind anscheinend in einer verhängnisvollen Lage. Was Jesus hier mit zugegeben sehr harten Worten sagt, ist, es gibt letztlich nur zwei Seiten, gut oder böse, Lüge oder Wahrheit, Gott oder Teufel, Leben oder Tod, Himmel oder Hölle. Es gibt nur zwei Seiten. Und entscheidend ist, wem gehörst du? Wessen Knecht bist du? Bist du der Knecht der Sünde oder bist du ein Kind Gottes? Entscheidend ist nicht deine leibliche Abstammung. Nicht, was du alles schon gelernt hast, welchen Bildungsgrad du hast und welche Partei du wählst und so weiter und so fort. Das ist alles nicht entscheidend. Sondern wessen Geisteskind du bist oder eben wer ist dein geistlicher Vater? Und noch etwas wird hier deutlich.
Es gibt keine dritte Seite. Es gibt eben nicht den berühmten Mittelweg. Schon gar nicht gibt es eine neutrale Position, auf die man sich stellen kann. Nach dem Motto, ich bin frei. Ich kann mich frei entscheiden. Gibt es nicht. Jesus sagt an anderer Stelle, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Oder wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Oder nochmal an anderer Stelle, kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Also sei ganz sein oder lass es ganz sein. Was anderes geht nicht. Du kannst nicht halbe Sache mit Jesus machen. Entweder folgst du ihm nach, und zwar ganz, du vertraust ihm völlig, du folgst seinen Worten, oder du bleibst weiterhin auf der anderen Seite. Und das ist die Seite des Teufels. Das heißt jetzt nicht, dass man dann auf der anderen Seite mit dem Teufel in irgendwie einem besonderen Bund stehen muss. Aber wer auf dieser Seite ist, der bleibt unter dem Einfluss des Teufels. Er glaubt seinen Lügen und er tut seinen Willen. Jesus sagt, ihr seid Sklaven der Sünde. Ihr seid Kinder des Teufels. Ihr seid dem Bösen verhaftet. Ihr könnt euch entscheiden zwischen Sünde und Sünde. Ihr habt keine innere geistliche Freiheit. Dein Denken, dein Wille, dein Gefühl wird durch die Sünde bestimmt, und zwar immer. Und selbst wenn euch jemand die Wahrheit sagt und durch machtvolle Zeichen und Wunder bezeugt, dass er von Gott kommt und die Wahrheit ist, glaubt ihr ihm nicht. Hat er kurz vorher hier wieder jemand geheilt und so weiter. Die wussten, das ist ein ganz krasser Typ, der kann Sachen machen, die keiner kann. Sie glauben ihm nicht. Und was Jesus hier sagt, es wird noch krasser. Ihr glaubt ihn nicht, sie glauben ihn nicht, weil er die Wahrheit sagt. Vers 45, ja? Weil ich euch die Wahrheit sage, weil, nicht obwohl, sondern weil ich euch die Wahrheit sage, glaubt ihr nicht. Also ihre natürliche Reaktion auf die Wahrheit ist Unglaube. Wir kennen das, wenn wir irgendwas machen und jetzt kommt jemand, der kritisiert uns ganz stark, dann ist uns das eine natürliche Reaktion, wir verteidigen uns. Es ist nicht sofort Demut und, es könnte ja sein, dass ich falsch liege. Die natürliche Reaktion des Menschen auf die Wahrheit von Gott ist, wir glauben nicht. Also wenn, früher war das ja noch so, ne, man ging zum Arzt und dann hat er hier geguckt mit dem Hämmerchen, ob das Knie hochgeht, ja, also das Bein hochgeht, ne, quasi, das ist die natürliche Reaktion. Ne? Man haut ja dagegen und dann geht das Bein hoch. Wenn du angegriffen wirst, deine natürliche Reaktion ist Selbstverteidigung, auch ohne einen Selbstverteidigungskurs, den du vielleicht nie besucht hast. Du wirst dich irgendwie verteidigen. Die Wahrheit ist ein Angriff auf deine tiefsten inneren Überzeugungen, wenn du ein Kind des Teufels bist. Von der Sünde, vom Teufel versklavt zu sein, bedeutet nicht, dass man bewusst wider besseres Wissen die Wahrheit ablehnt. Man lehnt die Wahrheit ab, weil man davon überzeugt ist, dass die Lüge richtig ist. Und das meint Jesus, wenn er sagt, sie sind Kinder des Teufels. Und gleichzeitig, der Teufel ist der Vater der Lüge, Vers 44. Der Teufel hält die Herzen der Menschen durch seine Lügen gefangen. Und eine der beliebtesten Lügen des Teufels ist, lieber Mensch, du bist frei. Tu, was du willst. Sollte Gott gesagt haben, dass du es nicht so machen? Nein, du bist frei, tu, was du willst. Eine seiner beliebtesten Lügen. Ich weiß nicht, ob von euch jemand den Film Matrix kennt, der ist ja jetzt schon wieder uralt, oder ob ihr überhaupt sowas gucken würdet. Es ist ein Film, es ist ganz interessant. Da denken die Menschen alle, sie sind frei, sie können machen, was sie wollen. Aber in Wirklichkeit sind sie in einer Maschine gefangen, in einem riesigen Computer und dieser Computer, wo sie irgendwie angeschlossen sind in irgendwelchen kleinen Blasen, damit sie den mit Energie versorgen, gibt ihnen im Kopf den Schein, dass sie in einer Welt leben und machen können, was sie wollen. Naja, egal. Hauptsache, mir geht es gut, oder? Das ist die zweite beliebte Lüge vom Teufel. Hauptsache, du fühlst dich gut. Und so denken dann viele. Hauptsache, ich habe ein schönes Leben. Was interessiert mich dann noch? Wahrheit oder Freiheit? Wahrheit ist ein Gefühl, oder? Ich fühle mich gut, wenn ich machen kann, was ich will, und dann bin ich doch auch frei. Und wohin diese Art führt, das habe ich schon aufgezeigt. Nicht in ein gefühlt schönes Leben, sondern diese Wahrheit, diese Lügen, die halten dich in der Knechtschaft der Sünde und des Teufels, sie führen dich zum Gericht. Wir fragen uns, warum wollen die Leute nicht wirklich Wahrheit wissen? Mark Twain hat gesagt, noch niemals sah ich einen Menschen, der wirklich die Wahrheit sucht. Jeder, der sich auf den Weg gemacht hat, fand früher oder später, was ihm Wohlbefinden gewährte. Und dann gab er die Suche auf. Und davor, dass du die Suche aufgibst und dass du am Ende im Gericht landest aufgrund deiner eigenen Sünde, davor will Jesus dich retten. Darum diese ernsten Worte. Das sind Worte der Liebe. Nun, ich kenne euch nicht, deshalb kann ich hier frisch fröhlich drauf lospredigen. Vielleicht sitzen hier welche, die merken, ich weiß vieles über Jesus, ich bin auch von manchen überzeugt, aber du bist nicht wirklich ergriffen. Du bist auf der Suche nach Wahrheit. Du hast Verlangen nach Freiheit, nach Befreiung von Sünde, was dich bindet. Was ist die Botschaft an dich von diesem Text? Bleib in Jesu Worten. Dann wirst du Wahrheit finden und die Wahrheit wird dich frei machen. Wenn du Jesus kennst, wenn du an ihn glaubst, wenn du diese Befreiung schon erlebt hast, dann gelobt sei der Herr. Wunderbar. Das Zeichen dafür, dass Gott dein himmlischer Vater ist, ist, dass du Jesus lieb hast. Das steht ja in Vers 42. Wenn du Jesus liebst, dann ist das für dich klar, ich gehöre zu Gott. Wie lautet die Botschaft an dich? Die Botschaft lautet, bleib in Jesu Worten. Dieselbe Botschaft. Und ich denke, ihr werdet wissen, warum. Weil wir so oft so wenig ergriffen sind von der Wahrheit, von dem tiefen Bewusstsein der Herrlichkeit Gottes. Es gibt nichts Besseres außer Jesus. Gott ist Herrlichkeit. Zu ihm möchte ich gehören, ihm möchte ich folgen. Seinen Willen will ich tun, sein Wort befolgen, dann weiß ich, dann geht es mir gut. Das bedeutet ein erfülltes Leben. Wir wissen das in der Theorie. Ja, wenn Gott allmächtig ist, und das ist wahr, das wisst ihr, Gott ist allmächtig, warum machst du dir so oft so viel Sorgen? Wenn Sünde abscheulich ist, wenn Sünde der Grund war, warum Gottes Sohn am Kreuz sterben musste, um diese Strafe dafür zu tragen, wenn Sünde so schrecklich ist, warum ist sie für dich immer so oft so verlockend? Versteht ihr? Eine Überzeugung ist noch keine Ergriffenheit. Der Heilige Geist wirkt in uns vor allem durch das Wort. Und darum ruft uns Jesus auf, bleibt in meinen Worten. Und wenn ihr den Heiligen Geist habt, dann wird er euch die Herrlichkeit im Wort offenbaren. Ihr werdet sehen, wow, das ist wirklich wahr und das ist wirklich schön. Halleluja. Und das ist mein dritter Punkt, im Wort Jesu bleiben. Was war das Problem dieser Leute, die angeblich an Jesus glaubten? Vers 37, meine Worte finden keinen Raum in euch. Wir müssen also den Worten Jesu Raum in unseren Herzen geben, damit es Wurzeln schlagen kann, damit es uns in der Tiefe durchtränkt, wie das so wunderschön beschrieben wird, wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt und so weiter. Also das heißt, das Wort Gottes studieren, aufnehmen, vertrauen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Tun. Hören ohne Tun ist Selbstbetrug. Da haben wir es wieder. Die Lüge, der Betrug. Hören ohne Tun ist Selbstbetrug. Jakobus 1, Vers 21. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr ruhig mit aufschlagen. Ich lese ein paar Verse. Jakobus 1, Vers 21. Nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Das habt ihr alle heute nicht gemacht, wenn ich euch so anschaue. Ihr habt heute früh in den Spiegel geschaut und habt irgendwas unternommen, nehme ich mal an. Es sei denn, ihr habt so wenig Haare wie der Bastel, dann müsst ihr kaum was machen. Natürliche Schönheit. Alles Gnade. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Ich weiß nicht, ob ihr Corrie ten Boom kennt und ihre Geschichte. Sie ist eine Holländerin gewesen, die hat mit ihren Familie, haben die Juden versteckt in der Nazi-Zeit. Und sie ist dann mit ihrer Schwester ins KZ gekommen, hat ganz schreckliche Dinge erlebt. Ihre Schwester ist vor ihren Augen quasi gestorben. Und sie hat sich gesagt, sie war Christin, hat geglaubt, und sie hat sich gesagt, ich will nie wieder in dieses Land, in dem ich so schreckliche Sachen erlebt habe. Ich will nie wieder nach Deutschland. Und nach dem Krieg hat Gott sie nach Deutschland geschickt. Ganz viel nach Deutschland. Er hat Vorträge gehalten und ihre Botschaft, die sie immer verkündet hatte, war, Gott vergibt. Gott vergibt. Und sie schreibt dann einen Bericht. Sie war nämlich zu einem Vortrag in München. Und dann schreibt sie, in diesem Moment erblickte ich ihn. Er bahnte sich gegen den Strom einen Weg nach vorne. In einem Moment sah ich den Mantel und den braunen Filzhut, im nächsten Moment eine blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Schlagartig erinnerte ich mich. Der riesige Raum mit dem grellen Licht der Deckenlampen, der armselige Haufen Kleider und Schuhe auf dem Boden in der Mitte, das Gefühl der Scham, nackt an diesem Mann vorbeilaufen zu müssen. Ich konnte die ausgemergelte Gestalt meiner Schwester vor mir sehen, deren Rippen deutlich unter den pergamentartigen Haut hervortraten. Betsy hieß die Schwester. Wie dünn warst du? Betsy und ich waren beide verhaftet worden, weil wir während der Besetzung der Niederlande durch die Nazis Juden in unserem Haus versteckt hatten. Dieser Mann war einer der Wachen des Konzentrationslagers Ravensbrück gewesen, in das man uns gebracht hatte. Nun stand er mit ausgestreckter Hand vor mir und sagte, eine wunderbare Botschaft, Fräulein. Es ist gut, wissen zu dürfen, dass alle unsere Sünden, wie Sie sagten, auf dem Grund des Meeres liegen. Und sie schreibt weiter, und ich, die ich so leichtfertig von Vergebung gesprochen hatte, fummelte in meiner Handtasche herum, statt die Hand vor mir zu ergreifen. Natürlich erinnerte er sich nicht an mich. Wie sollte er sich auch unter den Tausenden von Frauen gerade an mein Gesicht erinnern können? Ich kannte ihn aber noch sehr gut mit seiner Lederpeitsche, die in seinem Gürtel gesteckt hatte. Es war das erste Mal seit meiner Befreiung,
dass ich mich von Angesicht zu Angesicht einem Menschen gegenüber sah, der mich gefangen gehalten hatte und mir war, als würde mir das Blut in den Adern gefrieren. Sie nannten Ravensbrück in Ihrem Vortrag, sagte er. Ich war dort Aufseher. Nein, er erinnerte sich bestimmt nicht an mich. Aber inzwischen, fuhr er fort, bin ich Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir alle Grausamkeiten, die ich dort begangen habe, vergeben hat. Aber ich möchte das gerne aus Ihrem Munde hören, Fräulein. Wieder streckte er die Hand aus. Werden Sie mir vergeben? Und da stand ich, ein Mensch, der täglich Vergebung nötig hatte und konnte nicht vergeben. Betsy war dort gestorben. Konnte er ihren langsamen, schrecklichen Tod mit dieser einen Frage wirklich einfach so auslöschen? Es können höchstens ein paar Sekunden gewesen sein, dass er dort stand und mir die Hand entgegenstreckte. Aber für mich erschienen sie wie Stunden, während ich mit dem Schwersten kämpfte, was ich je tun musste. Aber ich musste es tun, das wusste ich. Die Botschaft, dass Gott uns vergibt, ist an eine Bedingung geknüpft, dass wir denen vergeben, die uns Schaden zugefügt haben. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, so sagt Jesus, wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Und dennoch stand ich da, während Kälte mein Herz umklammerte. Doch Vergebung ist kein Gefühl. Und das wusste ich. Vergebung ist ein Akt des Willens und der Wille kann unabhängig von der Temperatur in unserem Herzen handeln. Jesus, hilf mir, bete ich im Stillen. Meine Hand kann ich hochheben. Das gelingt mir schon noch. Sorge du für das Gefühl. Und so legte ich hölzern mechanisch meine Hand in die mir dargestreckte Hand. Und als ich es tat, geschah etwas Unglaubliches. Der Strom begann in meiner Schulter, schoss durch meinen Arm und sprang auf unsere ineinandergelegten Hände über. Dann schien diese heilende Wärme mein ganzes Wesen zu erfüllen und Tränen standen mir in den Augen. Ich vergebe dir, Bruder, sagte ich weinend, von ganzem Herzen. Ja, ein langer Augenblick folgte, in dem wir beide die Hand des anderen umschlossen, der frühere Wärter und die frühere Gefangene. Ich hatte Gottes Liebe noch nie so intensiv erlebt wie damals. Hören und tun, und dann werdet ihr sehen, wie Gott euch die Kraft und die Ergriffenheit schenkt. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir können nur staunen über das, was du getan hast aus Liebe zu deinem Vater und aus Liebe zu uns. Du hast uns nicht nur mit Worten geliebt, du hast nicht nur irgendwas Schönes erzählt, was schön klingt, du bist den Weg gegangen ans Kreuz. Für deine Feinde. Für uns, die wir deine Feinde waren durch unsere Sünde. Herr, wir danken dir für das Kreuz. Wir danken dir, dass du uns alle Schuld vergibst, egal was es ist. Und uns festhältst in deiner Hand. Wir bitten dich darum, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter deines Wortes. Ja, wir sind oftmals nur mechanisch und wir bitten dich, dass du unser Herz ergreifst mit deinem Geist und mit deinem Wort, dass du uns damit füllst und dass wir dadurch deine Liebe und Herrlichkeit sehen, in deinem Wort, aber auch in dem Leben, was wir leben, wie du uns führst. Herr, höre uns, wenn wir dich bitten und rufen und sei du in dieser Woche, die vor uns liegt, bei uns. Amen.